Apostelgeschichte. Kapitel 4 aus der Perspektive des Evangeliums aus Wasser und Geist betrachtet. Apostelgeschichte. Kapitel 4 verharrt nicht bei jener emotionalen Szene, die als Erfüllung mit dem Heiligen Geist bezeichnet wird, sondern zeigt den historischen Moment, in dem der Glaube an das Evangelium aus Wasser und Geist zum ersten Mal frontal mit der staatlichen und religiösen Obrigkeit kollidiert. Dieses Kapitel führt uns vor Augen, welche Haltung das Evangelium aus Wasser und Geist, in dem das Problem der Sünde bereits gelöst ist, angesichts der Bedrohung durch die Welt hervorbringt. Apostelgeschichte, Kapitel 4, Verse 1 bis 4, der Beginn der Verfolgung, über den Widerstand, den der Inhalt des Evangeliums hervorgerufen hat. Während sie aber zu dem Volke redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu, welche es verdross, dass sie das Volk lehrten und in Jesu die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Und sie legten die Hände an sie und setzten sie in Gewahrsam bis an den Morgen, denn es war schon Abend. Viele aber von denen, welche das Wort gehört hatten, wurden gläubig, und es wurde die Zahl der Männer bei 5000. Der Grund für die Verhaftung der Jünger in Apostelgeschichte, Kapitel 4, Verse 1 bis 4, lag nicht einfach darin, dass sie eine Krankheit geheilt hatten, sondern darin, dass sie in Jesu die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Dies war die Proklamation, dass die Macht der Sünde der Welt und des Todes in Jesus bereits ein Ende gefunden hatte. Insbesondere spricht diese Proklamation der Auferstehung von der vollendeten Wahrheit der Errettung, dass Jesus die Sünden der Welt auf sich nahm, indem er am Jordan die Taufe von Johannes empfing und dass er, nachdem er am Kreuz das Gericht für die Strafe all dieser Sünden auf sich genommen hatte, von den Toten wieder auferstand. Apostelgeschichte, Kapitel 4, Verse 5 bis 12. Das Zeugnis vor dem Hohen Rat: Jesus Christus, der den Namen gab, durch den wir Errettung erlangen können, obgleich sie durch niemand anderen erlangt werden kann. Es geschah aber des folgenden Tages, dass ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten sich in Jerusalem versammelten und Annas, der Hohepriester, und Kaiaphas und Johannes und Alexander und so viele vom hohenpriesterlichen Geschlecht waren. Und nachdem sie sie in die Mitte gestellt hatten, fragten sie: In welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr dies getan? Da sprach Petrus, erfüllt mit Heiligem Geiste, zu ihnen: Oberste des Volkes und Älteste von Israel, wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört und gefragt werden, wodurch dieser geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volke Israel kund, dass in dem Namen Jesu Christi des Nazaräers, welchen ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass durch ihn dieser gesund vor euch steht. Dieser ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, für nichts geachtet, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name ist unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in welchem wir errettet werden müssen. Petrus sucht vor dem Hohen Rat keine Ausflüchte, sondern legt die Realität der Ereignisse dar. Er erklärt, dass dieser Mann durch den Namen Jesu Christi des Nazaräers gesund wurde, den sie gekreuzigt hatten, und den Gott auferweckt hat. Dabei verkündet er unmissverständlich: Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name ist unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in welchem wir errettet werden müssen. Hier bezeugt er, dass Jesus Christus uns Glaubende errettet hat, indem die Sünden der Welt durch die von Johannes empfangene Taufe auf ihn übertragen wurden und er am Kreuz das Gericht für die Sünde auf sich nahm. Folglich bedeutet dies, dass er durch seine Auferstehung von den Toten zu demjenigen wurde, der den Sünden der Welt für immer ein Ende setzte. Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 13. Die Aussage, dass die Quelle des Freimuts die Gewissheit über die Wegnahme der Sünde war, welche durch den Glauben an Jesus Christus als den Retter erlangt wurde. Als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und inne wurden, dass es ungelehrte und ungebildete Leute seien, verwunderten sie sich, und sie erkannten sie, dass sie mit Jesu gewesen waren. Die Mitglieder des Hohen Rates hielten die Apostel für ungelehrte, einfache Männer, waren jedoch angesichts der Freimütigkeit ihres Glaubens zutiefst überrascht. Sie erkannten, dass der Glaube dieser Männer nicht aus religiöser Schulung oder Charakterstärke stammte, sondern seinen Ursprung in dem gefestigten Glauben hatte, dass die Wegnahme der Sünde im Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist bereits vollendet war. Dies liegt daran, dass die Taufe, die Jesus von Johannes empfing, und das Gericht über die Sünde, das er durch die Strafe am Kreuz auf sich nahm, den Glauben hervorbrachten, der uns von all unseren Sünden errettet hat. Apostelgeschichte, Kapitel 4, Verse 18 bis 22. Wir sehen die Haltung eines unbeugsamen Glaubens gegenüber dem Befehl, der die Verkündigung des Evangeliums verbietet. Und als sie sie gerufen hatten, geboten sie ihnen, sich durchaus nicht in dem Namen Jesu zu äußern noch zu lehren. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen: Ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilet ihr, denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Sie aber bedrohten sie noch mehr und entließen sie, indem sie nicht fanden, auf welche Weise sie sie strafen sollten, um des Volkes willen. Denn alle verherrlichten Gott über das, was geschehen war. Denn der Mensch war mehr als 40 Jahre alt, an welchem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. Der Hohe Rat Israels befiehlt ihnen, sich durchaus nicht im Namen Jesu zu äußern noch zu lehren, und versucht so, das Evangelium zu kontrollieren. Diesbezüglich stellen die Apostel die Priorität der Autorität klar, indem sie sagen: Ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilet ihr. Weil die Autorität Gottes, der die Errettung bereits vollendet hat, kein Gegenstand ist, der Kompromisse mit menschlicher Autorität eingehen kann, antworten die Apostel: Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Apostelgeschichte, Kapitel 4, Verse 23 bis 31. Das Gebet der Gemeinde: Flehen nicht um die Veränderung der Umstände, sondern um die Verkündigung des Evangeliums. Als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Ihrigen und verkündeten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herrscher, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist, der du durch den Mund deines Knechtes David gesagt hast: Warum tobten die Nationen und sannen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen da, und die Obersten versammelten sich wieder den Herrn und wieder seinen Christus. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit wieder deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort zu reden mit aller Freimütigkeit, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit heiligem Geiste erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Unmittelbar nach der Verfolgung fleht die Gemeinde nicht darum, die Verfolgung abzuwenden, sondern bittet vielmehr darum, die Herzen der Diener freimütig zu machen, damit sie das Wort Gottes verkündigen können. Ein solches Gebet zeugt von einem Glauben, der auf dem Fundament der Gewissheit ruht, dass sich das bereits geschriebene Wort Gottes erfüllt. Infolgedessen wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Hierbei ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist keine bloße Steigerung der Emotion, sondern das Wirken des Heiligen Geistes, durch das die Gewissheit des Evangeliums erneut bestätigt wird. Apostelgeschichte, Kapitel 4, Verse 32 bis 37, Die Frucht des Evangeliums aus Wasser und Geist ist die Gesamtheit des geistlichen Glaubens. Die Menge derer aber, die gläubig geworden, war ein Herz und eine Seele, und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen wäre, sondern es war ihnen alles gemein. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab, und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch keiner dürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber einem jeden ausgeteilt, so wie einer irgend Bedürfnis hatte. Joseph aber, der von den Aposteln Barnabas Zubenamt wurde, was verdolmetscht heißt, Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyprier von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es nieder zu den Füßen der Apostel. Dass die frühe Gemeinde alles gemein hatte, ist keine erzwungene Umverteilung, sondern eine Frucht, die als Ergebnis der Befreiung von der Knechtschaft der Sünde und des Besitzes in Erscheinung trat. Wenn das Problem der Sünde durch das Evangelium aus Wasser und Geist gelöst ist, verschwinden Verdammnis und sündhafter Wettbewerb. Stattdessen offenbart es sich in einem Teilen, das von Bruderliebe geprägt ist. Die Hingabe des Barnabas, der seinen Acker verkaufte und das Geld zu den Füßen der Apostel niederlegte, war ebenfalls kein Mittel, um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu erlangen, sondern ein natürliches Resultat des Heiligen Geistes, der in demjenigen wirkt, der bereits errettet ist. Zusammenfassend zeigt Apostelgeschichte Kapitel 4, dass das Evangelium aus Wasser und Geist zwar den Widerstand der Welt hervorruft, diejenigen jedoch, welche die Gewissheit über die Wegnahme der Sünde besitzen, niemals schweigen können. Freimütigkeit entspringt nicht der Persönlichkeit, sondern der Gewissheit des Evangeliums, und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist lässt einen als Zeugen bestehen, der der Welt die vollendete Errettung offenbart. Weil Jesus die Sünden der Welt durch die Taufe, die er von Johannes empfing, auf seinen eigenen Leib übertragen ließ und weil er das Gericht über die Sünde beendete, indem er ans Kreuz genagelt wurde, konnten die Apostel selbst vor weltlicher Autorität mutig stehen und das Evangelium aus Wasser und Geist verkündigen und bezeugen. Eine Predigt von Paul C. Jong. Das Wort aus Apostelgeschichte, Kapitel 4, die Verse 1 bis 37, beinhaltet die Szene, in der das Evangelium zum ersten Mal frontal mit der weltlichen Obrigkeit kollidiert. Dies ist eine ernste Bewährungsprobe, bei der das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist die wahre Gerechtigkeit Gottes offenbart und dabei über den bloßen Bericht hinausgeht, dass die Gemeinde Verfolgung zu erleiden begann. Betrachtet man dieses Wort aus der Perspektive des Evangeliums aus Wasser und Geist, das von Pastor Paul C. Jong verkündigt wird, so zeigt Apostelgeschichte Kapitel 4 deutlich, noch vor dem Freimut oder dem Gemeinschaftssinn der Apostel, warum sie in einem solchen Maße nicht schweigen konnten. Der Grund, warum Petrus und Johannes ergriffen wurden, bestand nicht einfach darin, dass sie einen Kranken geheilt hatten, sondern weil es der Obrigkeit missfiel, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Zu jener Zeit bewahrten die jüdischen religiösen Führer ihre Autorität, indem sie das Gesetz und das Opfersystem des Tempels aufrecht erhielten. Die Apostel jedoch proklamierten die Wahrheit der Errettung, dass die Wegnahme der Sünde kein sich wiederholendes Opfer mehr ist, sondern dass die gesamte Wegnahme der Sünde durch das Heilswerk Jesu Christi bereits vollendet wurde. Dieses Evangelium, dass Jesus die Strafe für die Sünde auf sich nahm, indem er die Sünden der Welt durch die Taufe von Johannes am Jordan auf seinen eigenen Leib übertragen ließ, am Kreuz starb und die Errettung durch die Auferstehung bestätigte, erschütterte das Fundament des bestehenden jüdischen Religionssystems. Am folgenden Tag versammelten sich die Obersten, Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem und fragten die Apostel: In welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr dies getan? Petrus versuchte nicht, sich zu verteidigen oder das Wunder zu erklären, sondern antwortete: Dass in dem Namen, Jesu Christi, des Nazaräers, welchen ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass durch ihn dieser gesund vor euch steht. Und indem er sagte, und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name ist unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in welchem wir errettet werden müssen, verkündigte er, dass es nur einen einzigen Weg der Errettung gibt. Dies war eine Erklärung, die aus der Gewissheit stammte, dass die Methode zur Wegnahme der Sünde des Menschen nicht in menschlichen Taten oder im Eifer liegt, sondern einzig in dem Werk, das Jesus mit Wasser und Blut vollbrachte. Die Mitglieder des Hohen Rates dachten, Petrus und Johannes seien ursprünglich ungelehrte, einfache Männer, doch als sie sahen, wie freimütig sie redeten, verwunderten sie sich. Der Freimut der Apostel entsprang nicht ihrem Temperament, sondern der Gewissheit, dass ihre eigenen Sünden durch das Evangelium aus Wasser und Geist vollständig beendet waren. Ein Mensch, der die Freiheit vom Problem der Sünde erlangt hat, sorgt sich nicht darum, was andere denken, und schreckt auch vor Autoritäten nicht zurück. Er besitzt einen Freimut, der nichts zu verlieren hat, weil er vor Gott bereits gerechtfertigt wurde. Obwohl der Hohe Rat sie bedrohte und davor warnte, sich durchaus nicht in dem Namen Jesu zu äußern noch zu lehren, antworteten die Apostel: Ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören, als auf Gott, urteilet ihr, und fügten hinzu, denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Nach ihrer Freilassung gingen die Apostel zu den ihrigen, berichteten von den Drohungen des Hohen Rates und erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott, um zu beten. Sie baten nicht darum, die Bedrohungen abzuwenden oder Sicherheit zu garantieren, sondern flehten: Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten, dein Wort zu reden, mit aller Freimütigkeit. Dies geschah, weil sie wussten, dass es äußerst natürlich war, dass das Evangelium mit der Welt kollidiert. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligem Geiste erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist war hier keine emotionale Steigerung, sondern eine praktische Kraft, die sie dazu befähigte, das vollendete Evangelium noch klarer zu bezeugen. Das Ende von Apostelgeschichte, Kapitel 4, schließt mit der Erscheinung des Teilens, bei der die Menge derer, die gläubig geworden waren, ein Herz und eine Seele war, alles gemein hatte und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen wäre. Während die Apostel mit großer Kraft das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ablegten, empfing die Menge große Gnade und bildete eine Gemeinschaft, in der es keinen Dürftigen gab. Dies war kein moralischer Zwang und kein System, sondern die Frucht desselben Glaubens, dass das Problem der Sünde gelöst war. Es ist das Resultat des Evangeliums, in dem es keinen Grund mehr gibt, an meinem Eigentum festzuhalten, weil sie diejenigen sind, die vor Gott bereits alles empfangen haben. Zusammenfassend fragt uns Apostelgeschichte Kapitel 4 heute, warum wir dieses Evangelium verkündigen und warum wir nicht schweigen können. Dies liegt daran, dass das Evangelium aus Wasser und Geist keine Lehre ist, bei der man Kompromisse eingehen kann, sondern das Evangelium des Lebens, das Gott bereits vollendet hat. Ein Mensch, der dieses Evangelium wahrhaftig kennt, weicht vor keiner Bedrohung zurück und bezeugt durch den Glauben die Kraft der Errettung, die durch die Taufe und das Kreuz Jesu Christi vollbracht wurde. Genau dies ist das wahre Erscheinungsbild der Gemeinde, das in Apostelgeschichte Kapitel 4 gezeigt wird, und das Wesen des Glaubens, das wir wiedererlangen müssen. Das Evangelium aus Wasser und Geist, verkündigt von Paul C. Jong, basierend auf dem Wort aus Apostelgeschichte, Kapitel 4, Verse 11 bis 12. Das Wort aus Apostelgeschichte, Kapitel 4, die Verse 11 bis 12, ist ein Kernabschnitt, der zeigt, wie klar und absolut das Evangelium der frühen Gemeinde war. Dies ist eine ernste Erklärung, die proklamiert, was der einzige von Gott bestimmte Weg der Errettung ist und die weit über eine einfache religiöse Behauptung hinausgeht. Betrachtet man dieses Wort aus der Perspektive des Evangeliums aus Wasser und Geist, das im biblischen Wort bezeugt wird, so können wir erkennen, dass das Bekenntnis des Petrus kein Ausdruck persönlicher Überzeugung ist, sondern ein klares Zeugnis für die Realität des Evangeliums der Heilswahrheit, die in der Geschichte bereits vollendet wurde. Petrus proklamierte: Dieser ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, für nichts geachtet, der zum Eckstein geworden ist. Hierbei beziehen sich die Bauleute auf die jüdischen religiösen Führer, denen das Gesetz anvertraut war, die den Tempel verwalteten und die sich darauf rühmten, das Wort Gottes am besten zu kennen. Sie warteten sehnlichst auf den Messias. Weil Jesus jedoch menschliche Taten nicht als Bedingung für die Errettung festsetzte, sondern die Methode wählte, das Gericht über die Sünde am Kreuz auf sich zu nehmen, indem er die Sünden der Welt durch die Taufe von Johannes dem Täufer auf sich übertragen ließ, verwarfen sie jenes Evangelium, in dem kein Platz für ihre eigenen Verdienste war, und lehnten Jesus ab. Gott offenbarte jedoch, dass der Maßstab der Errettung allein in Gottes Plan liegt, indem er jenen Stein, der nach menschlichem Ermessen verworfen wurde, zum Eckstein machte, welcher das Fundament der Errettung ist. Die darauffolgende Erklärung: Und es ist in keinem anderen das Heil, ist keineswegs ein arrogantes Monopol, sondern eine unausweichliche Schlussfolgerung, die das Wesen des Sündenproblems präzise durchdringt. Die menschliche Sünde ist nichts, was mit Worten bereut oder durch gute Taten aufgewogen werden könnte. Ebenso wenig ist sie ein Problem, das durch religiöse Handlungen vertuscht werden kann. Die Sünde ist nur dann gelöst, wenn sie mit Gewissheit auf jemanden übertragen und dass ihr gebührende Gericht vollstreckt wird. Der Einzige, der diese gewaltige Aufgabe erfüllen kann, ist Jesus Christus. Und weil er allein die Sünden der Welt auf sich übertragen ließ, indem er die Taufe von Johannes empfing und den Preis für jene Sünde ein für allemal am Kreuz bezahlte, proklamierte Petrus freimütig diesen einzigen Weg, in dem Wort, das besagt: Denn auch kein anderer Name ist unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in welchem wir errettet werden müssen, bedeutet der Name nicht einfach einen Titel, sondern das spezifische Heilswerk und die Autorität, die er ausübte. In dem Namen Jesu sind das Werk der Übernahme der Sünden der Welt durch die von Johannes gespendete Taufe, das Werk der Annahme des Gerichts über die Sünde am Kreuz sowie alle Werke der Bestätigung der Errettung durch die Auferstehung von den Toten enthalten. Weil kein anderer Name und kein religiöses Objekt, das nicht das Zeugnis des Wassers, des Blutes und des Geistes besitzt, den Menschen die Vergebung der Sünden schenken kann, gab Gott allein diesen Namen. Auch heute sprechen viele Menschen von Jesus, doch wir können sehen, dass sie sich schwer tun, Jesus als den Retter zu erkennen, der die Sünden der Welt durch das Werk der von Johannes empfangenen Taufe auf sich übertragen ließ und die Strafe für unsere Sünden am Kreuz auf sich nahm. In dem Evangelium, in dem Jesus von Johannes getauft wurde und ans Kreuz ging, ist die Wahrheit, die klar erklärt, wie die Sünden dieser Welt tatsächlich verschwunden sind, gleichermaßen präsent. Weil die Menschen jedoch das von Jesus gegebene Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen und nicht daran glauben, betrachten sie sich immer noch als Sünder und leben umherirrend ohne die Heilsgewissheit, wobei sie in religiöse Lehren verfallen, in denen sie jeden Tag um Vergebung betteln. Weil das Evangelium aus Wasser und Geist menschlichen Stolz und menschliche Verdienste vollständig ausschließt, wird es für viele vielmehr zu einem Stein des Anstoßes. Doch es lässt uns erkennen, dass allein dieses Evangelium der Errettung zu dem kraftvollen Evangelium wird, das bewirkt, dass jeder vollständig von den Sünden der Welt errettet wird. Zusammenfassend fragen uns die Verse 11 und 12 aus Apostelgeschichte Kapitel 4, auf welchem Fundament des Evangeliums wir stehen und in welchem Namen wir von der Errettung sprechen. Die Errettung ist nicht eine von vielen Optionen, sondern der einzige von Gott bereitgestellte Weg des Lebens. Weil die Sünden der Welt durch die Taufe, die Jesus Christus von Johannes empfing, auf den Leib Jesu übertragen wurden und das Gericht über die Sünde durch das Kreuz vollstreckt wurde, ist bestätigt worden, dass der Gläubige von der Sünde errettet ist. Außer diesem Evangelium gibt es keinen anderen Namen für die Wegnahme der Sünde. Dies ist der Grund, warum die frühe Gemeinde ihr Leben riskierte und nicht schwieg, und es ist die unveränderliche Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist, an der wir heute festhalten müssen. Fragen und Antworten aus Apostelgeschichte Kapitel 4. Erste Frage: Worin besteht in der Bibel der Unterschied zwischen der Religion der Juden und dem Evangelium, das die Menschheit von der Sünde errettete, durch den Glauben an die Taufe, die Jesus von Johannes empfing, und an das Blut am Kreuz? In der Bibel unterscheiden sich die Religion der Juden und das Evangelium aus Wasser und Geist, welches Jesus vollendete, indem er die Taufe von Johannes empfing und sein Blut am Kreuz vergoss, in ihren Ausgangspunkten und Zentren grundlegend voneinander. Äußerlich sprechen beide von Gott, doch in der Methode zur Lösung der Sünde und in dem Weg zur Erlangung der Gerechtigkeit weisen sie völlig unterschiedliche Richtungen auf. Erstens die auf das Gesetz ausgerichtete Religion und der auf das Evangelium aus Wasser und Geist ausgerichtete Glaube. Die Religion der Juden bildete sich mit dem Gesetz als Zentrum. Das von Gott gegebene Gesetz ist heilig und gut, es wurde jedoch nicht gegeben, damit die Menschen es halten und dadurch gerecht werden, sondern vielmehr, um sie die Sünden der Welt erkennen zu lassen. Dennoch versuchten viele Juden, durch das Gesetz ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Äußerlich dienten sie Gott, doch in Wirklichkeit versuchten sie, Gerechtigkeit durch Taten und Traditionen zu erlangen. Es gab Tempelopfer und Opfergaben, doch in vielen Fällen blieben diese lediglich leere Formen, ohne dass die wahre Bedeutung dessen erkannt wurde, wie die Sünde auf das Opfertier übertragen und wie sie weggenommen wird. Das Gesetz offenbart die Sünde, kann sie jedoch nicht für ewig wegnehmen. Die alljährlich wiederholten Opfer konnten das menschliche Gewissen nicht völlig rein machen. Dies war die Grenze der Religion. Andererseits ist das Evangelium aus Wasser und Geist kein Evangelium, das das Gesetz aufhebt, sondern eines, das es erfüllt. Jesus nahm die Sünden der Welt auf sich, indem er die Taufe von Johannes empfing, und dies steht in Verbindung mit der Handauflegung und dem Opfer des Alten Testaments. So wie die Sünde auf das Opfertier übertragen wird, wurden die Sünden der Welt auf Jesus übertragen, und das Gericht über die Sünde für jene Sünden fand am Kreuz statt. Das Blut am Kreuz war nicht einfach das Blut eines Märtyrers, sondern das gerechte Gericht für die bereits übertragenen Sünden. Die Auferstehung war Gottes Proklamation, dass jene Errettung vollkommen ist. Wenn das Gesetz ein Schatten war, so ist das Evangelium aus Wasser und Geist die Realität. Und wenn die Religion eine Wiederholung war, so ist jenes Evangelium das vollendete Wort des Evangeliums. Zweitens, die auf menschliche Taten ausgerichtete Religion und das auf Gottes Gnade ausgerichtete Evangelium aus Wasser und Geist. Die jüdische Religion konzentrierte sich allmählich darauf, was wir tun müssen. Fasten, Gebet, Feste, Vorschriften und Traditionen wurden gleichsam als Grundlage der Gerechtigkeit betrachtet. Das Evangelium aus Wasser und Geist hingegen konzentriert sich darauf, was Gott getan hat. Es geht nicht um menschliche Verdienste, sondern um das Evangelium der Taufe, die Jesus von Johannes empfing, und des Kreuzes. Weltliche Religion ist der Versuch des Menschen, einen Weg zu Gott zu finden. Das Evangelium aus Wasser und Geist hingegen bedeutet, die Errettung durch den Glauben an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist zu empfangen, das Gott zu den Menschen herabgesandt hat. Drittens, nationale Auserwählung und universelle Errettung. Die jüdische Religion erachtete die Abstammung von Abraham sowie die Beschneidung als wichtig und besaß eine starke nationale Identität. Das Evangelium aus Wasser und Geist öffnet jedoch den Weg des Glaubens, um die Wegnahme der Sünde zu empfangen, indem man nicht an die Abstammung glaubt, sondern an das Wort des Evangeliums der Abwaschung der Sünde, bei dem Jesus die Taufe von Johannes empfing und ans Kreuz ging. Sowohl Juden als auch Heiden empfangen die Errettung gleichermaßen, indem sie an die Taufe und das Blut Jesu glauben. Dies ist keine Religion einer bestimmten Nation, sondern Gottes Heilsplan für die Menschheit. Viertens, bezüglich äußerlicher Gottseligkeit und innerlicher Versiegelung. Religion betont die äußerlich sichtbare Gottseligkeit, doch das Evangelium aus Wasser und Geist löst das Problem der Sünde im Herzen. Unter dem Gesetz wird man unaufhörlich an die Sünde erinnert, was zur Verdammnis führt. Im Evangelium aus Wasser und Geist hingegen empfängt man die Versiegelung durch den Heiligen Geist. Wer an dieses Evangelium glaubt, muss keine wiederholten Opfer mehr darbringen. Dies liegt daran, dass der Heilige Geist jenes Herz versiegelt hat. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Religion der Juden zwar auf Gott ausgerichtet war, jedoch zu menschlichen Taten und Traditionen neigte. Das Evangelium aus Wasser und Geist ist der Glaube an die Heilswahrheit, die Gott selbst vollbracht hat. Religion klammert sich an eine menschliche Gerechtigkeit, die noch nicht vollendet ist. Das Evangelium aus Wasser und Geist hingegen lässt die Gerechtigkeit Gottes, die bereits vollendet ist, in Erscheinung treten und bringt einen dazu, daran zu glauben. Letztlich hängt der Unterschied davon ab, ob ein Mensch versucht, Gerechtigkeit zu erlangen oder ob er an die Gerechtigkeit glaubt, die Gott vollbracht hat. Dieser Unterschied ist die entscheidende Grenzlinie, die den Glauben an eine Religion vom Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist trennt. Zweite Frage: Gibt es auch heute noch einen Unterschied zwischen dem Glauben an die christliche Religion und dem Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist, von dem die Bibel spricht? Auch heute sagt äußerlich jeder: Ich glaube an Jesus. Doch es zeigt sich ein grundlegender Unterschied, je nachdem, um welche Art von Evangelium es sich bei diesem Glaubensevangelium handelt. Dies ist kein bloßer Unterschied zwischen Konfessionen, sondern ein Unterschied zwischen religiösem Glauben und dem Glauben an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist, von dem die Bibel spricht. Erstens, worin besteht der Unterschied zwischen dem Christentum als Religion und dem Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist? Das Christentum als Religion bewegt sich um Struktur und Form, System und Aktivität als sein Zentrum. Sichtbare Elemente wie Gottesdienstbesuch, Dienst, Opfergabe, Amt, Gebetszeit, Fasten und Glaubenserfahrung werden leicht zum Maßstab des Glaubens. Ein solcher Glaube drückt sich in Bekenntnissen aus wie: Ich besuche die Kirche schon seit langer Zeit, ich diene eifrig, ich spreche ein Bußgebet, wann immer ich eine Sünde begehe, und ich glaube an das Kreuz. Tief im Herzen bleibt jedoch weiterhin die Last bestehen, dass man das Problem der Sünde selbst lösen muss, und wenn man eine Sünde begeht, wiederholt sich die Angst, erneut zu einem Sünder zu werden. Es ist zwar Glaube vorhanden, doch die Gewissheit gerät ins Wanken. Eine solche Struktur kann in eine Richtung verlaufen, in der man sich in der Realität auf die eigenen Taten und Entscheidungen verlässt, während man gleichzeitig behauptet, an Jesus zu glauben. Zweitens, was ist der Glaube an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist, von dem die Bibel spricht? Die Bibel spricht nicht von Errettung als dem Resultat menschlicher Anstrengung. Das Evangelium besteht darin, an die Errettung zu glauben, die Gott bereits vollbracht hat. Das Evangelium aus Wasser und Geist rückt die Tatsache ins Zentrum, dass Jesus die Sünden der Welt auf sich nahm, indem er die Taufe von Johannes empfing, dass das Gericht für jene Sünden am Kreuz vollzogen wurde und dass durch die Auferstehung proklamiert wurde, dass jene Errettung vollkommen ist. Dieser Glaube konzentriert sich nicht darauf, wie gut ich glaube, sondern darauf, was Jesus vollbracht hat. Der Mensch, der an dieses Evangelium glaubt, steht auf der Gewissheit, dass die Vergebung der Sünden kein sich wiederholender Prozess ist, sondern ein für allemal vollendet wurde. Und der Glaube baut auf Gnade auf, nicht auf Angst. Drittens, worin besteht der Unterschied zwischen dem Glauben an die Struktur der sich wiederholenden Buße und dem Glauben an die Struktur der vollendeten Sühne? Religiöser Glaube versteht Sünde als ein Problem, das jedes Mal neu gelöst werden muss, wenn man sie begeht. Das Evangelium aus Wasser und Geist erklärt jedoch, dass Jesus unsere vergangenen, gegenwärtigen und sogar zukünftigen Sünden auf sich genommen hat. Weltliche Religion betrachtet die Sünde als ein Problem, das kontinuierlich bereinigt werden muss, doch das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist betrachtet das Problem der Sünde als etwas, das bereits gelöst ist. Dieser Unterschied im Glauben macht den Herzenszustand jedes Einzelnen völlig anders. Religion geht mit der Anspannung von Unsicherheit und Anstrengung einher. Das Evangelium aus Wasser und Geist hingegen bringt Dankbarkeit und Freiheit. Viertens, äußerlicher Eifer und die innere Heilsgewissheit. Religiöser Glaube neigt leicht dazu, den Eifer in den Mittelpunkt zu stellen. Doch der Glaube, der auf das Evangelium aus Wasser und Geist zentriert ist, bringt Gewissheit. Eifer ändert sich je nach Situation und Emotionen schwanken auf und ab, aber das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist ändert sich nicht. Die Tatsache, dass Jesus im Jordan die Taufe von Johannes empfing, die Tatsache, dass die Strafe für jene Sünden dadurch endete, dass Jesus am Kreuz sein Blut vergoss, sowie die Auferstehung sind unveränderliche historische Ereignisse. Wahrhaftiger Glaube hängt nicht von den Höhen und Tiefen der Emotionen ab, sondern gründet sich auf das bereits vollendete Evangelium aus Wasser und Geist. Fünftens, Schlussfolgerung. Der Unterschied zwischen dem heutigen religiösen christlichen Glauben und dem Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist, von dem die Bibel spricht, ist letztlich ein Unterschied des zentralen Wertes. Es ist die Frage, ob ich mich weiterhin darauf konzentriere, was ich tun muss, oder darauf, was Gott für mich vollbracht hat. Religion kann eine menschenzentrierte Struktur hinterlassen, während das Evangelium aus Wasser und Geist eine gottzentrierte Struktur aufrichtet. Wahrer Glaube wird nicht an der Menge der kirchlichen Aktivitäten gemessen. Gibt es in diesem Herzen die Gewissheit der Sündenvergebung? Glauben Sie, dass das Werk Jesu vollkommen ist? Auf diesem Evangelium aus Wasser und Geist zu stehen, ist das Wesentliche. Nicht die äußere Erscheinung, sondern der Inhalt des Glaubens bestimmt das Wesen des Glaubens. Dritte Frage: Können religiöse Menschen innerhalb des weltlichen Christentums und diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, gut miteinander auskommen? Diese Frage ist ein sehr realistisches, aber auch sensibles Thema. Um die Schlussfolgerung vorwegzunehmen: Auf menschlicher Ebene können sie gut miteinander auskommen, doch was den Inhalt des Evangeliums betrifft, müssen sie ohne Kompromisse klar sein. Erstens, man muss unterscheiden, ob das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist richtig ist, anstatt menschlichen Beziehungen den Vorrang zu geben. Jesus aß mit Sündern, aber er ging bei der Wahrheit des Heilsevangeliums keine Kompromisse ein. Menschen zu lieben und das Heilsevangelium zu verwässern, sind völlig unterschiedliche Dinge. Religiöse Menschen innerhalb des weltlichen Christentums suchen ebenfalls Gott, sprechen von Jesus und lesen die Bibel. Daher kann man, menschlich gesprochen, eine Beziehung mit Respekt und Liebe pflegen. Wenn man ein Gläubiger des Evangeliums aus Wasser und Geist ist, darf man keine arrogante oder ausgrenzende Haltung einnehmen. Gut miteinander auszukommen, bedeutet jedoch nicht, den Unterschied im Evangelium zu beseitigen. Das ist unmöglich. Zweitens, wenn der Inhalt des Evangeliums, an den jeder glaubt, unterschiedlich ist, ist auch das Resultat unterschiedlich. Religiöser Glaube besagt gewöhnlich: Wir glauben an das Kreuz, wir führen ein Glaubensleben, während wir Buße tun, oder wir müssen nach und nach heilig und geheiligt werden. Derjenige jedoch, der an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, glaubt daran, dass unsere Errettung bereits vollendet ist, weil Jesus die Sünden der Welt durch die von Johannes empfangene Taufe übernahm und die Strafe für die Sünde am Kreuz auf sich nahm und dass der Heilige Geist diesen Glauben als gerecht versiegelt. Der Glaube eines religiösen Menschen und eines Menschen, der an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist glaubt, mag ähnlich aussehen, doch es gibt einen grundlegenden Unterschied in der tatsächlichen Methode der Wegnahme der Sünde und in der Heilsgewissheit. Dies ist kein bloßer Unterschied in der theologischen Lehre, sondern ein Unterschied in der Struktur des Heilsevangeliums selbst. Drittens, was ist die Haltung eines Evangelisten, von der die Bibel spricht? Der Apostel Paulus war sehr entschieden gegenüber der Verfälschung des Evangeliums, doch seine Haltung gegenüber den Menschen war sanftmütig und geduldig. Die Wahrheit der Errettung klar auszusprechen, die Menschen jedoch mit Liebe zu behandeln, ist die biblische Haltung. Kompromiss ist keine Liebe und Verurteilung ist ebenso wenig Liebe. Wer an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, muss in Bezug auf das Evangelium eine unerschütterliche Heilsgewissheit besitzen und gleichzeitig Demut und Geduld gegenüber den Menschen aufbringen. Viertens, man muss anderen mit praktischer Spannung und Unterscheidungsvermögen begegnen. Realistisch betrachtet kann im kirchlichen Umfeld Spannung entstehen. Dies liegt daran, dass, wenn die zentrale Botschaft unterschiedlich ist, auch die Richtung der Predigt, das Verständnis von Buße und die Heilsgewissheit unterschiedlich werden. Es mag auf lange Sicht schwierig sein, innerhalb derselben Gemeinschaft einen völlig identischen Weg zu gehen. Auf der Ebene persönlicher Beziehungen kann man jedoch mit Respekt und Liebe durchaus gut miteinander auskommen. Das Problem ist, dass man die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist nicht um des Friedens willen verbergen darf. Wenn das geschieht, hat man bereits das Zentrum verloren. Fünftens, Schlussfolgerung. Man kann gut mit Menschen auskommen, aber man kann das Evangelium aus Wasser und Geist nicht vermischen. In dem Moment, in dem die Wahrheit vermischt wird, verschwimmt das Wesentliche. Daher sollte die Haltung sanftmütig bleiben, der Inhalt jedoch muss klar bewahrt werden. Das Wichtige ist nicht, wen man zu besiegen versucht, sondern wen man von der Sünde erretten möchte. Das Ziel desjenigen, der an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, ist nicht, eine Debatte zu gewinnen, sondern die Wahrheit zu offenbaren, um eine Seele zu erretten. Die Liebe zu bewahren, aber beim Evangelium aus Wasser und Geist keine Kompromisse einzugehen, dieses Gleichgewicht ist der Schlüssel.